Ja, grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein großes Dankeschön für Ihr Interesse an dieser heutigen Pressekonferenz. Das Dankeschön gilt Ihnen hier vor Ort und das Dankeschön gilt natürlich auch all jenen, die diese Pressekonferenz via Livestream mitverfolgen. Vielleicht auch deshalb, weil man durch die Konsumation der gesamten Pressekonferenz dann auch nicht gefährdet ist, einer Fehlinformation aufzuliegen durch irgendwelche, nennen wir es einmal so, unverantwortlich zusammen- oder herausgeschnittenen Informationsschnipsel. Solches soll ja in der Vergangenheit schon vorgekommen sein. Das Thema der heutigen Pressekonferenz, das ist die Präsentation des Plans B der Freiheitlichen Partei im Umgang mit Covid-19. Und die nächsten Minuten werden daher eine Präsentation nicht nur der Ausstiegsmöglichkeiten, wie ich sagen möchte, sondern vor allem der Ausstiegsnotwendigkeit aus einer katastrophalen Corona-Strategie der österreichischen Bundesregierung sein. Plan B. Wofür steht dieses B, meine sehr geehrten Damen und Herren? Nun, dieses B steht im Gesundheitsbereich für Besserung, möchte ich sagen, oder für Behandlung, um genauer zu sein, für frühzeitige Behandlung. Das ist also der Gesundheitsbereich. Und dieses B des Plan Bs steht im zweiten Bereich, also im rechtlichen Bereich, eigentlich für Bewahrung, nämlich Bewahrung der Grund- und Freiheitsrechte. Oder aus gegebenem Anlass kann dieses B auch stehen für Befreiung, und zwar Befreiung von einem System der Unterdrückung, von einem System des Zwangs, das diese Regierung ja über dieses Land in den letzten Monaten ausgerollt hat, unter der Schutzbehauptung, mit diesem Zwangsregime mal etwas Gutes für die Gesundheit der Bevölkerung zu tun. Ich sage dazu nur, diese Behauptung ist eine Lüge mehr auf der endlos langen Lügenliste der österreichischen Bundesregierung. Ich möchte vorweg gleich eines festhalten, damit mir nicht wieder irgendjemand unterstellt oder damit irgendjemand versucht, den Sinn der Pressekonferenz dann vielleicht ins Gegenteil zu verkehren, ist mir das wichtig. Ich möchte zu Beginn festhalten, dass alle Vorschläge und dass alle Maßnahmen, die Sie heute von mir hören werden, dass das nicht Dinge sind, die ich als Politiker oder die ich als Nichtmediziner und damit auch als Nichtexperte mir hier irgendwie zusammengesucht hätte oder wo mein Team vielleicht irgendwo wild drauf losgegoogelt hätte. Das sind keine medizinischen Anmaßungen meinerseits, die Dinge, die Sie von mir hören werden. Ich sage das nur deshalb, damit niemand auf die Versuchung kommt, das in dieser falschen Art und Weise dann auch darzustellen. Sondern hinter diesen Vorschlägen und hinter diesen Maßnahmen, hinter diesem neuen Ansatz oder hinter diesem Plan B stehen Ärztinnen und Ärzte, da stehen Praktiker und Wissenschaftler dahinter. Das sind Leute aus Österreich, die ihrerseits aber natürlich verbunden sind und die vernetzt sind mit Kollegen aus vielen anderen Ländern auf der ganzen Welt und die ihre Erfahrungen, die ihre Forschungen und die ihr Wissen austauschen, miteinander teilen und die das alles zum Wohl ihrer Patientinnen und Patienten machen. Und das, was ich sagen werde, das stützt sich auf diese Praktiker, stützt sich auf diese Experten. Und ich als Politiker, ja, ich bin hier so etwas Ähnliches, oder das ist meine Rolle, so wie ich sie sehe, ich bin hier so etwas Ähnliches wie ein Sammelbecken, wenn Sie so wollen. Ich bin hier so etwas Ähnliches wie ein Sprachrohr dieser Menschen in die Öffentlichkeit hinaus. Aber das Ganze mit einem klaren Ziel, nämlich mit dem Ziel auf politischer Ebene die Funktion eines Eisbrechers, möchte ich sagen, zu erfüllen. Eines Eisbrechers heraus aus einer gesundheitspolitischen Sackgasse, in die uns die Regierung zum Leidwesen der Bevölkerung mit ihrer sogenannten Corona-Strategie hineinmanövriert hat. Und ich gehöre nicht zu denjenigen, zu denen offenbar der Gesundheitsminister Mückstein sich zählt. Das sind Leute, die glauben, dass man auf einem Auge besser sehen kann als mit zwei. Ich bin der gegenteiligen Meinung und ich gehöre nicht zu denjenigen, die glauben, dass man auf einem Bein stabiler steht, als man das auf zweien kann. Das dürfte auch eine Position sein, mit der Herr Mückstein an seine gesundheitspolitischen Herausforderungen herangeht. Das, was wir wollen, das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Es braucht einen Strategiewechsel. Meine Damen und Herren, all diesen Ärzten und all diesen Praktikern und all diesen wissenschaftlichen Experten ist eine Sache ein ganz besonderes Anliegen. Und dieses Anliegen ist es, den Menschen zu sagen, und zwar evidenzbasiert zu sagen, dass wenn jemand an Covid-19 erkrankt ist, es schon jetzt, und ich wiederhole das, es schon jetzt, eine ganze Reihe von effektiven und erfolgreichen und erprobten Therapiemöglichkeiten gibt. Genauso wie das bei vielen anderen Infektionskrankheiten, die Sie alle kennen, der Fall ist. Und die Erzählung der Bundesregierung, die man ja in der Kurzfassung in etwa so präsentieren kann, entweder du unterziehst dich dieser experimentellen Impfung oder du wirst früher oder später mit einem schweren Verlauf im Spital in der Intensivstation landen oder du läufst Gefahr, ein Todesopfer zu sein. Diese Erzählung der Bundesregierung hält einer Prüfung an den tatsächlichen Fakten nicht stand. Auch das ist eine Lüge seitens der Regierung. Und man könnte es auch als unmenschliche, als menschenverachtende Propaganda bezeichnen, die ja auch seit Monaten und seit Beginn der Pandemie eigentlich systematisch im Land ausgerollt wird. Es geht diesen Ärzten und es geht diesen Praktikern, die wahrscheinlich gerade jetzt, während ich diese Pressekonferenz abhalte, irgendwo in diesem Land Seite an Seite mit ihren Patienten stehen, denen geht es darum, den Menschen Angst zu nehmen. Das ist etwas Wesentliches, den Menschen unnotwendige Angst zu nehmen, die ja das Ergebnis dieser Regierungspropaganda ist, und an die Stelle der Angst evidenzbasiert und begründet Zuversicht zu setzen. Und ich glaube, dass das etwas ist, ein Programm der Menschlichkeit möchte ich es bezeichnen, oder ein Programm der Empathie. Und diesem Projekt der Menschlichkeit und der Empathie fühle ich mich als Politiker verpflichtet, und deswegen stelle ich mich auch in den Dienst dieser Sache. Und ganz ehrlich gesagt sind mir da Parteizugehörigkeiten und andere Dinge nicht einmal Nebensächlichkeiten in diesem Bereich. Da geht es um etwas viel, viel Wichtigeres und um etwas viel, viel Größeres. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wissen wahrscheinlich alle, dass vor ein paar Tagen, am 30.10., glaube ich, ist es gewesen, der in Österreich eigentlich für Gesundheitspolitik zuständige Bundesminister, der in Wahrheit der oberste Freiheitsberauber und Leidensverlängerer im Zusammenhang mit Corona ist, dass der mich im ORF-Mittagsjournal persönlich angesprochen hat. Minister Mückstein hat in einer Reaktion auf eine Pressekonferenz von mir, wo ich, und ich wiederhole das noch einmal, nicht nur von der Möglichkeit, sondern von der Notwendigkeit einer frühzeitigen medizinischen Behandlung von Erkrankten bzw. von Infizierten ab dem ersten Tag der Quarantäne gesprochen habe, gemeint, er werde mit mir Kontakt aufnehmen. Er hat gesagt, dass er meine Aussagen für gefährlich hält, und er hat gesagt, dass ich jemand sei, der die Gesellschaft spaltet. Ich habe jetzt gerade, und das ist der Grund meiner Verzögerung, beim Beginn dieser Pressekonferenz noch einmal nachgefragt bei meiner Mitarbeiterin, die Termine koordiniert, und habe gefragt, hat es schon eine Kontaktaufnahme seitens des Herrn Ministers gegeben? Eine solche Kontaktaufnahme hat es natürlich bis zum heutigen Tag nicht gegeben. Ich sage es aber auch gleich hier, sollte eine solche erfolgen, dann wird ein allfälliges Gespräch ein solches sein mit dem Minister, zu dem ich entsprechende Ärzte und Experten beiziehen werde. Ärzte und Experten, die dort dann mit ihren Argumenten, mit ihren Erfahrungen aus der Praxis heraus, aus dem Real Life, aus der tagtäglichen Anwendung, Punkt für Punkt klar machen werden, dass nicht unser Ansatz falsch ist, sondern dass die Corona-Politik der Regierung ein menschenverachtender und desaströser Holzweg ist. Und Sie werden ihm klar machen, dass Minister Mückstein und alle, die seinen Weg mitgehen, nämlich diese experimentelle Impfung zum Allheilmittel und zum alleinigen Allheilmittel zu verklären, die Verantwortung für eine Vielzahl von schweren Krankheitsverläufen und von Corona-Toten tragen. Rede ich noch gar nicht von den Toten, die auf das Konto dieses experimentellen Impfstoffs gehen. Und da rede ich noch gar nicht von den sogenannten Kollateralschäden, die im Zusammenhang mit dieser verunglückten und menschenverachtenden Politik alle zu verzeichnen sind. Das würde den Rahmen dieser Pressekonferenz sprengen. Ich sage es klipp und klar, es macht keinen Sinn, mit Minister Mückstein ohnehin bekannte politische Positionen auszutauschen. Das macht keinen Sinn, sondern er soll sich auf fachlicher Ebene mit den Problemstellungen auseinandersetzen und er soll sich der fachlichen Diskussion mit diesen Praktikern stellen, statt Hand in Hand mit dem Präsidenten der Ärztekammer, mit seinem Kompagnon Sekeresch, die österreichische Ärzteschaft zu schikanieren und zu terrorisieren, sodass wir in der Zwischenzeit einen Punkt erreicht haben, dass Menschen, die nichts anderes tun, als in Erfüllung ihres Eids ihre Meinung und ihre Position öffentlich kundzutun, mit Sanktionen seitens der Ärztekammer zu rechnen haben. Und wenn er sich darauf einlässt, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann ist es für mich eine logisch notwendige Konsequenz, dass daraus nur ein Wechsel der Strategie folgen kann. Das ist eigentlich denklogisch anders gar nicht möglich. Was ist der gegenwärtige Status quo? Die Neuinfektionen schießen nach oben. Die Ampel leuchtet so rot, dass es roter nicht mehr geht. Die Inzidenzen steigen und steigen. Die Zahlen der Impfdurchbrüche steigen und steigen. Die Zahl der Hospitalisierten und damit natürlich auch der Intensivpatienten galoppieren nach oben. Die Todeszahlen steigen und der Anteil der Geimpften daran, natürlich an den Hospitalisierten, an den Intensivpatienten und natürlich auch an den Todesopfern, der wird immer größer. Und das alles nach einem Jahr einer unglaublichen Impfkampagne, wo von Freiwilligkeit keine Rede mehr sein soll, sondern wo wir längst in einem Zwangsregime gelandet sind. Nach all den Maßnahmen, die Sie alle kennen, mit Maskenzwang, Testzwang, Lockdowns, Gebietssperren und so weiter und so weiter. Und Österreich ist mit seiner 63,5%igen Impfquote hier kein Sonderfall, so wie man das dann gerne darstellt, wenn sich die Regierung auf Ursachenforschung begibt, sondern auch in anderen Ländern. In Ländern mit einer höheren Impfquote ist die Entwicklung eine vergleichbare. Auch in Dänemark steigen die Zahlen aktuell. Sie wissen, Dänemark war das neue Vorzeigeland, nachdem es in Israel nicht so funktioniert hat. Hat man nach Dänemark geschwenkt, aber auch dort gibt es jetzt Probleme. Dort ist allerdings die Zahl der Geimpften bei 76%. Die gleiche Problematik in Irland mit einer Impfquote von annähernd 76%. Auch dort gehen die Zahlen rapide in die Höhe. Von Singapur habe ich schon gesprochen, eines der Länder mit der höchsten Impfquote überhaupt, über 80%. Auch dort galoppiert man hinein in eine vierte Welle. Vor kurzem ist mir die Meldung eines ehemaligen CDC-Direktors in den USA untergekommen, der in einer Fernsehsendung gesagt hat, dass 40% der Covid-Toten im Bundesstaat Maryland Geimpfte sind und sie können jetzt davon ausgehen, dass die Menschen, die in Maryland wohnen, genetisch nicht anders sind als die Menschen, die in anderen US-Bundesstaaten wohnen. Sie sehen also, Österreich ist hier keine Ausnahme und das ist eine negative Entwicklung, die überall zu beobachten ist, auch in Ländern, wo es eine hohe Impfquote gibt. Und all das ist doch ein klares Signal dafür, dass diese experimentelle Impfung nicht der versprochene Gamechanger ist. Falls Sie sich noch an einen gewissen Sebastian Kurz erinnern können, der Mann war einmal Bundeskanzler der Republik Österreich und in seiner Funktion als Regierungschef, und ich gehe davon aus, dass Sie der Meinung sind wie ich, dass das eine sehr verantwortungsbewusste Position ist, hat er noch am 30. Juni gesagt, dass jeder, der zwei Impfungen quasi verabreicht bekommen hat, einer der ist, für den die Pandemie vorbei ist. Sein Gesundheitsminister hat schon damals Wolfgang Mückstein geheißen und ich habe dort kein Wort des Widerspruchs vom Gesundheitsminister gehört. Also wieder eine glatte Lüge. Und die Regierung hat also die österreichische Bevölkerung betrogen und sie tut es bis zum heutigen Tag mit immer neuen Heilsversprechen. Jetzt ist es halt der Booster, ist halt der dritte Teil der experimentellen Impfung, der das jetzt alles richten soll. Aber in Wahrheit ist es doch so, dass jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, sieht, dass die Impfung ihre Wirkung verfehlt. Aber im selben Zeitraum, wo die Impfung ihre Wirkung verfehlt und die Zahlen wieder nach oben galoppieren, sind in Österreich die Grund- und Freiheitsrechte bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden, teilweise abgeschafft, im besten Fall noch ignoriert worden. Wir leben in einem Verordnungsregime, das ist die Wirklichkeit der österreichischen Republik, der Demokratischen Republik Österreich im Jahr 2021, und die Menschen werden unterdrückt und die Gesellschaft wird gespalten. Was ist die Antwort der Regierung auf dieses Desaster? Die Antwort lautet, wir setzen weiter alles ausschließlich auf die Karte experimentelle Impfung. Wir hasardieren auf Teufel komm heraus. Dazu noch mehr Unterdrückung in der perversesten Form, die es eben gerade noch gibt. Das ist dieses 3G am Arbeitsplatz, ist ja nichts anderes als eine versuchte Impfvergewaltigung. Dazu eine unglaublich brutale Sündenbockpolitik. Der Sündenbock in Form der Ungeimpften, das sind diejenigen, auf die jetzt eine regelrechte Treibjagd veranstaltet wird. Das sind Menschen, die eigentlich zu Bürgern zweiter Klasse degradiert werden. Und Sie sehen, dass ich recht behalten habe mit meiner Ankündigung, dass wir in wenigen Monaten in einem System der Impfapartheit landen werden. Wir sind dort angekommen. Und zugleich ignoriert die Bundesregierung eigentlich völlig die Weiterverbreitung des Virus durch die experimentell Geimpften. Und man zimmert sich eine Impfwelt zusammen, die einer Überprüfung an der Realität nicht mehr standhält. Und so kann es nicht weitergehen und so darf es nicht weitergehen. Und deshalb braucht es den Plan B. Und ich denke, dass wir nicht einen Tag zu verlieren haben, um diesen Plan B umzusetzen. Was ist zu tun? Erstens, ein sofortiges Ende des Impfregimes in Richtung experimenteller Impfung. Meine Damen und Herren, verstehen Sie mich nicht falsch. Das setzt auf Freiwilligkeit. Jeder, der sich impfen lassen will, der soll das tun. Nach einer entsprechenden Information, nach einer entsprechenden Aufklärung, nach einer entsprechenden Rücksprache mit seinem Arzt, nach einer Abwägung des individuellen Risikos. Aber nicht auf Impfstraßen, nicht an der Supermarktkasse, nicht bei Impfbussen irgendwo vor der Schule und so weiter und so weiter. Impfungen auf keinen Fall für Kinder und Jugendliche. Es gibt keinen Grund dafür. Ich sage das auch in dieser Klarheit. Und ich würde mir von Seiten des zuständigen Gesundheitsministers auch einmal in einem öffentlichen Auftritt das eine oder andere Wort zu den ja bekannten problematischen Nebenwirkungen und zu den möglichen mittel- und langfristigen Schäden und zu Todesereignissen im Zusammenhang mit Impfungen erwarten. Nichts davon ist zu hören. Aber es besteht das Prinzip der Freiwilligkeit. Das muss auf der anderen Seite bedeuten, dass jeder, der sich dagegen entscheidet, natürlich auch keinen Nachteil aus seinem nicht geimpften Status erleiden darf. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für eine Demokratie. Wenn Sie heute mit einem Schweden darüber reden, welche Zustände wir in Österreich erreicht haben mit 3G am Arbeitsplatz und wie hier der Impfzwang ausgerollt wird, so muss man den Menschen wirklich erst erklären, dass das kein Science-Fiction-Roman ist, von dem man spricht, sondern dass das die gelebte Wirklichkeit in Österreich ist. Das versteht dort in Schweden kein Mensch. Das heißt natürlich auch vollkommen klar, dass dieses 3G-Regime am Arbeitsplatz sofort zu beenden ist. Zweiter wichtiger Punkt. Die entscheidende Frage, die gestellt werden muss, ist nicht, wer ist geimpft und wer ist nicht geimpft. Das ist nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist eine ganz andere. Und sie lautet, wer hat einen nachgewiesenen Infektionsschutz? Das ist die entscheidende Frage. Wer hat einen nachgewiesenen Infektionsschutz? Oder von der anderen Seite her, wer kann sich nicht infizieren? Wer ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit geschützt? Das ist die Frage, um die es geht. Und die Antwort muss aus unserer Sicht in einem flächendeckenden Antikörpertest der gesamten Bevölkerung liegen. So bekommt man die Antwort auf diese ganz entscheidende Frage. Wer dann eine entsprechende Anzahl von Antikörpern aufweist, da gibt es ja ein Spektrum, das man definieren kann, das ist so wie bei allen anderen Werten dann auch, der hat dann einen entsprechenden Schutz und gilt als immunisiert. Und der entscheidende Punkt ist der, es ist völlig egal, woher diese Antikörper kommen. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zu dem, was die Regierung jetzt betreibt. Es ist völlig egal, ob diese Antikörper aus einer Impfung stammen. Es ist egal, ob sie aus einer Krankheit stammen, wo jemand in Quarantäne gewesen ist. Und es ist völlig egal, ob sie aus einer Infektion kommen, die jemand vielleicht gar nicht bemerkt hat. Antikörper ist Antikörper. Und ab einem bestimmten Niveau hat hier der entsprechende Status als immunisiert zu gelten. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, weil Sie ja wissen, dass es nicht nur die neutralisierenden Antikörper gibt, sondern dass es auch die T-Zellenimmunität gibt, wo der Nachweis viel aufwendiger und daher kostenintensiver ist. Aber wenn jemand in der Lage ist, auch einen solchen Nachweis für sich zu erbringen, dann hat für ihn das Gleiche zu gelten. Und meine Damen und Herren, mir ist völlig unverständlich, warum in der Regierung offenbar null Interesse an diesem Antikörperstatus in der eigenen Bevölkerung besteht. Das müsste doch das erste Interesse eines Gesundheitsministers sein, das festzustellen. Weil es wäre ja eine unglaublich befreiende und positive Nachricht, wenn wir dort drauf kommen, dass ein Großteil der Bevölkerung schon über eine solide Form der Immunität verfügt. Und das kombiniert mit der statistischen Wahrscheinlichkeit, die ohnehin sehr, sehr gering ist, dass man als Einzelner jetzt Opfer eines schweren Verlaufs oder gar einer Todesfolge im Zusammenhang mit Covid wird, das sind alles Nachrichten, die positiv wirken. Das ist das Gegenteil der Angst- und Panikkampagne, die die Bundesregierung fährt. Und der Irrsinn in der gegenwärtigen Situation ist, dass der Gesundheitsminister genau das Gegenteil tut. Er straft diejenigen, die Antikörper haben. Sie wissen, dass jetzt mit einer neuen Verordnung eine Regelung außer Kraft gesetzt wird, dass Personen, die einen Antikörpernachweis haben, die aber nicht in Quarantäne gewesen sind, gleich gegolten haben wie Getestete. Das fällt jetzt weg. Und jetzt erklären Sie mir, warum dann derselbe Minister hergeht und von den Menschen verlangt, dass sie sich impfen sollen, wo doch der Zweck der Impfung die Erlangung von Antikörpern ist. Und das versteht kein Mensch mehr. Das ist auch in sich nicht logisch, das ist in sich nicht schlüssig. Das dient nur dem Ziel, alle zu diskriminieren, die nicht bereit sind, am Ende Ja zu sagen zu dieser experimentellen Impfung. Meine Damen und Herren, wenn Österreich einen solchen Schritt setzen würde, eine solche Studie, dann würden wir wahrscheinlich so etwas Ähnliches wie die Avantgarde bilden im Umgang mit Daten und Fakten im Zusammenhang mit Covid, was die eigene Bevölkerung betrifft. Da ließe sich dann hervorragend feststellen im Zusammenhang mit einer solchen groß angelegten Antikörperfeststellung, wie viele Geimpfte trotz Impfung zum Beispiel keine Antikörper haben. Das kann man dann auch feststellen. Und man könnte hervorragend feststellen, welche Impfungen besser wirken und welche Impfungen schlechter wirken. Aber vielleicht ist gerade das der Grund, warum man das nicht haben will. Vielleicht ist gerade das einer der Hauptgründe, warum man sich so sehr gegen Antikörperfeststellungen wehrt. Gut, in unserem Plan ist das jedenfalls ein wesentlicher Faktor und diejenigen, die dann Antikörper haben, gelten dann für eine bestimmte Dauer als immunisiert. Da kann man dann darüber reden, wie lange das sein soll, jedenfalls einige Monate. Und ich glaube, dass man dann auch noch einmal zu einer weiteren Differenzierung kommen muss, weil wir nämlich wissen, dass die Immunität über die Genesene verfügen, eine viel, viel effektivere und stabilere Immunität ist, als die Immunität, die man sich mit einer Impfung erwirbt. Das ist auch nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern da gibt es natürlich entsprechende Studien. Wenn Sie so sagen wollen, in einem bildlichen Vergleich, sind die Genesenen der Fels in der Brandung der Pandemie. Und das ist gerade die Gruppe, die jetzt von der Regierung sträflich vernachlässigt wird. Dann bleibt eine zweite Gruppe über, wenn man diese Tests durchgemacht hat. Das sind dann diejenigen, die über keine Antikörper verfügen. Und Sie wissen von einer Pressekonferenz, die ich vor einiger Zeit in diesem Raum gehalten habe, dass auch ich zu dieser Gruppe gehöre. Und dort sind dann Tests zum Einsatz zu bringen, und zwar bei allen, die Symptome haben. Und da rede ich dann von PCR-Tests. Und mit diesem PCR-Test Hand in Hand muss die Diagnose eines Arztes gehen. Das heißt, wir kehren damit eigentlich nur zur Normalität der medizinischen Behandlung zurück. Wir tun im Übrigen damit auch das, was die WHO im Zusammenhang mit PCR-Tests empfiehlt. Und es ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, darauf hinzuweisen, dass die Betreuung von Infizierten und von Erkrankten in die Hände eines Arztes gehört. Die Betreuung hat nicht irgendwo auf der Straße herumzulegen, die hat nicht in irgendwelchen Zentren oder Telefonzentralen zu erfolgen, sondern die Behandlung von Erkrankten gehört in die Hände eines Arztes. Und auch hier, wenn wir es mit einer Symptomatik zu tun haben, ist es völlig egal, ob diese Personen vorher geimpft gewesen sind oder nicht. Das spielt keine Rolle. Wenn jemand Symptome hat, dann ist eine entsprechende Abklärung durch einen Arzt mit einem PCR-Test dann auch entsprechend vorzunehmen und dann gilt diese Person als erkrankt und dann ist mit einem Behandlungsschema einzusetzen. Und auch hier wieder das Prinzip der Freiwilligkeit. Ja, selbstverständlich soll es jedem, der glaubt, dass es ihm damit besser geht oder der ein zusätzliches Bedürfnis nach Sicherheit hat, offen stehen, sich darüber hinaus freiwillig testen zu lassen. Ja, selbstverständlich. Warum denn bitte nicht? Also auch hier das Prinzip der Freiwilligkeit. Und dann wird man jenseits der Symptomatik auch noch den Weg einschlagen müssen, einen dort vorzunehmen, wo es um den Zugang zu bestimmten vulnerablen Gruppen geht. Das ist völlig anderes von der Systematik her, was ich Ihnen jetzt im Zusammenhang mit dem Testen gesagt habe, als das derzeitige Massentesten ausschließlich in die Gruppe der Ungeimpften hinein, wo Sie im Bereich der Geimpften eine wahrscheinlich unglaublich hohe Dunkelziffer haben und wo Sie jetzt hineintesten in eine Gruppe der Ungeimpften ohne Symptome und damit diese ganze Kettenreaktion im Zusammenhang mit Ampelspielereien auslösen, mit allem, was das wirtschaftlich für Folgen hat. Denn wenn unser Land überall dunkelrot leuchtet, dann können Sie sicher sein, dass alle sehr genau schauen, was da dunkelrot leuchtet und dann ist die Wintersaison zum Beispiel im Tourismus das nächste, was den Bach hinuntergeht. Und noch einmal, das, was wir hier vorschlagen, schon in diesen ersten beiden Stufen, und Sie werden es auch in der dritten sehen, ist nichts anderes als ein System, das wir vorher immer schon hatten. Wenn man sich nicht gesund fühlt, dann ist der Arzt der Ansprechpartner und nicht irgendein Callcenter oder sonst irgendeine Einrichtung. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Wenn jetzt jemand einen positiven PCR-Test hat und eine Diagnose vom Arzt, dass er Covid-19 hat, was ist dann aus unserer Sicht zu tun? Und auch hier gibt es eine ganz entscheidende Änderung gegenüber dem jetzt herrschenden Regime, gegenüber der jetzigen Vorgangsweise. Und ich möchte sagen, das ist jetzt ein weiteres Herzstück dieses Strategiewechsels. Dazu muss man eines und etwas ganz Entscheidendes vorab festhalten, dass diese Krankheit Covid-19 nämlich in gewisser Weise eine gedoppelte Krankheit ist. Es ist zum einen eine Virusinfektion der oberen Atemwege mit all den Dingen, die wir von anderen Virusinfektionen der oberen Atemwege kennen. Also die rinnende Nase oder die verstopfte Nase, die Halsschmerzen, Sie kennen das alles, die Bronchitis, Fieber und so weiter, sind alles Dinge, die man auch von anderen solchen Krankheiten kennt. Und da gibt es eine entsprechende Infektionsphase und das ist die Phase 1 dieser Krankheit. Und das Positive ist, dass es hier eine ganze Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und zwar von Behandlungsmöglichkeiten mit lauter Medikamenten und Anwendungen, die allesamt zugelassen sind, die allesamt geprüft sind, die allesamt bekannt sind. Um nur ein paar zu nennen, ich spreche von Behandlungen mit Vitamin C, mit Vitamin D und mit Zink. Ich spreche von medikamentösen Behandlungen, um ein paar Namen zu nennen, Novalgin, Paracetamol, Aspirin zum Beispiel und Ibuprofen. Und alle diese Dinge braucht es ab dem ersten Tag in einer Anwendung, die maßgeschneidert ist auf die jeweilige Person. Und nach dieser ersten Phase kann es zu einer zweiten Phase kommen, unter Umständen. Und diese zweite Phase, das ist dann die Entzündungsphase. Und da geht es um Entzündungen der Gefäßwände. Das sind die sogenannten Endothelzellen. Und diese Entzündungen in dieser zweiten Phase können dann im ganzen Körper passieren. Und das ist die Sache, die jetzt bei Covid-19 quasi der neuartige Aspekt ist, zu dem bereits bekannten Teil von anderen Virusinfektionen, von denen ich vorher gesprochen habe. Und dass wir von dieser Phase 1 in diese Phase 2 kommen, dass das passieren kann, das hängt mit bestimmten Risikofaktoren zusammen. Und diese Risikofaktoren sind bekannt. Um nur einige dieser Risikofaktoren zu nennen, da gehört zum Beispiel ein großer Bauchumfang dazu. Da gehört zum Beispiel Übergewicht, ein hoher Körperfettanteil dazu. Da muss man wieder zwischen Männern und Frauen differenzieren. Da gehört ein hoher Blutdruck dazu. Da gehören bestimmte Vorerkrankungen dazu, zum Beispiel Diabetes und so weiter. Aber auch hier gibt es eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht ist, dass wir, wenn Sie so wollen, auch hier ein ganz großes Arsenal von Medikamenten haben, die bereits jetzt zugelassen sind, die bereits jetzt erfolgreich im Einsatz sind, im Real Life, und die sich bewährt haben. Und das sind einfach Mittel, die entzündungshemmend sind. Sie wissen das, ich habe vorher schon für die Phase 1 welche genannt. Der stärkste Entzündungshemmer ist dann immer Cortison, den es wiederum in verschiedenen Abstufungen gibt. Dazu gehören aber auch Blutgerinnungsmittel. Das ist auch eine Komponente von Medikamenten, die da wesentlich sind. Und es gibt natürlich auch Mittel, die die Viruslast im Körper senken. Und eines davon kennen Sie, das ist Ivermectin. Und der entscheidende Punkt ist jetzt, dass es kein universelles Rezept gibt, kein Patentrezept, das für alle gilt. Das gibt es nicht. Aber es gibt ein sehr, sehr gutes Waffenarsenal. Und dieses Waffenarsenal muss man jetzt drauflegen auf das individuelle Risikoprofil eines jeden. Das ist die Aufgabe, die der Arzt zu erfüllen hat. Das ist das Risikomanagement, das der Arzt vom ersten Tag der Behandlung an durchzuführen hat. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir haben sozusagen einen Baukasten an der Hand mit lauter erprobten und zugelassenen Medikamenten, die man entweder alleine oder in Kombination zum Einsatz bringen kann, je nach dem Bedürfnis und dem Risikoprofil des Patienten. Und Sie werden verstehen, dass eine junge, schlanke Frau, Nichtraucher und mit einem normalen Blutdruck anders behandelt werden muss, wie ein älterer Herr, der übergewichtig ist, mit einem hohen Körperfettanteil und andere Vorerkrankungen hat. Und da gibt es bestimmte Schemata, die hier entwickelt worden sind, die eben individuell auf dieses Risiko eingehen und gleichzeitig die Komponenten der zeitlichen Entwicklung des Krankheitsverlaufs berücksichtigen. Und das miteinander zu kombinieren ab dem ersten Tag, das ist die Aufgabe eines Arztes und von sonst niemandem. Und wenn man das macht, dann hat man eine ganz, ganz große und hohe Wahrscheinlichkeit, dass man schwere Verläufe ausschließen kann. Dass es gelingt, dass man die Menschen gar nicht erst hospitalisieren muss und dass man die Menschen erst gar nicht in die Intensivstation bringen muss. Und Sie wissen, welche negativen Kettenreaktionen alle an dieser Auslastung der Intensivstation hängen, bis zum Runterfahren der gesamten Gesellschaft. Und Sie werden verstehen, dass ich jetzt nichts über irgendwelche genauen Zusammensetzungen und Dosierungen von solchen Medikamenten, Mischungen und so weiter hier sagen kann. Dafür gibt es die Praktiker und dafür gibt es die Experten, die das tagtäglich, wahrscheinlich zur Stunde, auch jetzt draußen irgendwo, zur Anwendung bringen und damit das Leben ihrer Patienten retten und Krankheitsverläufe ganz massiv abkürzen, auf Basis von vorhandenen Schemata. Was mir nur so wichtig ist, ist festzuhalten, dass Covid-19 behandelbar ist, wenn man das will. Das ist der entscheidende Punkt. Und dass die Geschichte der Regierung nicht stimmt, dass es ohne Impfung jeden früher oder später mit einem schweren Verlauf oder mit einer Intensivstation erwischt. Es ist einfach falsch, was die Regierung hier erzählt. Mir ist es so wichtig festzuhalten, dass Covid-19 behandelbar ist, wenn man diese Möglichkeit endlich aufmacht, wenn man das den Menschen ganz bewusst kommuniziert, wenn man statt stupide Impfpropaganda zu fahren, die den Leuten ohnehin schon heraushängt, eine Aufklärungskampagne in diese Richtung startet und den Arzt ins Zentrum wiederum der Gesundheitspolitik stellt und damit diese Behandlungsmöglichkeiten mit sicheren und erprobten Medikamenten der Öffentlichkeit bekannt macht und erklärt. Dahingehend müsste die kommunikative Anstrengung seitens der Bundesregierung gehen. Und der nächste wichtige Punkt ist, Covid-19 ist behandelbar, wenn man eben vom ersten Moment an vom Arzt individuell auf Basis der eigenen oder des eigenen Risikoprofils, so nennt man das, betreut wird und die Möglichkeiten, die es jetzt bereits dafür gibt, auch entsprechend nutzt. Und das ist etwas, was die Regierung überhaupt nicht tut. Nochmals, der Arzt ist derjenige, der die Betreuung in seinen Händen haben muss. Dort gehört die Betreuung eines Kranken hin. Und nicht auf die Straße, nicht in irgendwelche Zentren, nicht in die Politik. Dort hat das alles nichts verloren. Und genau darüber, meine sehr geehrten Damen und Herren, über diese drei Punkte des Plans B, wo es noch viele Abstufungen dann gibt und viele Details, aber das wird dann zu langwierig, genau darüber würde ich gern mit dem Herrn Gesundheitsminister Mückstein reden. Das, glaube ich, wäre ein ganz, ganz notwendiges Gespräch und ich wäre sehr gespannt darauf, wie er es uns erklärt und wie seine Rechtfertigung dafür aussieht, dass die Regierung davon nichts wissen will. Dass die Regierung hier eine Möglichkeit brachliegen lässt, mit der ich sehr, sehr viel Leid verhindern kann, mit der ich schwere Verläufe verhindern kann, mit der ich Todesfälle verhindern kann. Und genau eine solche Zugangsweise, wie wir sie hier mit diesem Plan B haben, so verstehe ich im Übrigen auch den jüngsten Ansatz des WHO-Direktors von Europa, der ja gesagt hat, die Regierungen werden über Alternativen nachdenken müssen, weil wir mit der Impfung nicht aus der Pandemie herauskommen werden. Der hat es ja schon erkannt. Nur die Damen und Herren in der österreichischen Bundesregierung, allen voran der zuständige Ungesundheitsminister Mückstein, tut so, als ob die Wirklichkeit sich nach seinen Wunschvorstellungen zu richten hätte. Und das ist nicht der Fall. Meine Damen und Herren, wie ist das bisher? Wenn Sie einen positiven PCR-Test haben, dann werden Sie in Quarantäne geschickt und dann ist mehr oder weniger der Zufall am Werk. Das ist das Prinzip, das jetzt gilt. Und es werden eben nicht systematisch alle Möglichkeiten genutzt, um frühzeitig und sozusagen nach Plan und auf Basis von erprobtem Wissen Medikamente zum Einsatz zu bringen, die es jetzt bereits gibt. Das steht nicht im Widerspruch damit, dass ich nicht auch unterstütze, dass die Forschung für neue Medikamente massiv vorangetrieben werden soll. Ja, selbstverständlich. Aber ich kann nicht darauf warten, wenn ich bereits jetzt Leute habe, wo ich weiß, dass ich ihnen mit dem vorhandenen Material entsprechend helfen kann, ohne dabei irgendwelche erhöhten Risiken einzugehen. Jetzt gilt offenbar das Motto, schau, wie es zurechtkommt, ja, geht's gut, ist fein, geht's nicht gut, dann verfrachten wir dich ins Krankenhaus, dann landest du wahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwann auf der Intensivstation und im Krankenhaus beginnen wir dann mit den Medikamenten zu behandeln, mit denen es genau in der frühen und notwendigen Phase offenbar verboten ist, die entsprechenden Behandlungen vorzunehmen. Und damit kommen viel zu viele Leute ins Spital zu einem viel zu späten Zeitpunkt und das setzt diese Kettenreaktion ins Negative in Gang. Und noch etwas ist wichtig. Diese Medikamentenpakete, die kosten nicht so viel. Ich habe mir das einmal durchrechnen lassen, es braucht ja nicht jeder alles. Ja, und es braucht ja jemand, der in einer solchen Behandlung ist, die meisten Dinge gerade nur ein paar Tage. Gehen Sie von Kosten bei einem Infizierten aus von etwa 50 Euro. Ja, das ist das, was das Ganze kosten würde, ein solches Paket, das hier ein Arzt entsprechend zum Einsatz bringt. Das ist ja nichts im Vergleich zu demjenigen, was die Regierung für Sinnlosigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Corona-Politik schon hinausgeworfen hat. Und noch einmal, ich verstehe nicht, wie man diese Möglichkeit so sträflich beiseite schieben kann, wie man diese Möglichkeit einfach ausblendet, wie man von Seiten der Regierung eigentlich überhaupt gar kein Interesse hat an einer erfolgreichen Behandlung in der frühen Phase. Das schaut fast so aus, als wäre einem das gar nicht recht, wenn hier der Nachweis dieser Behandlungserfolge gelingen würde. Weil das würde ja bedeuten, dass die ganze Geschichte von der experimentellen Impfung als dem alleinigen Wundermittel gegen Corona in sich zusammenbricht. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, das macht mich sehr betroffen. Das macht mich als Politiker sehr betroffen und das macht mich auch als Staatsbürger und als Familienvater sehr betroffen, dass wir Menschen in verantwortungsvollen Positionen haben, die nicht alles unternehmen und nicht alle Hebel in Bewegung setzen, um das Beste und das Maximum für die Gesundheit der Bevölkerung herauszuholen. Das ist also unser Plan B. Aus meiner Sicht ist das ein Konzept, das nur Vorteile hat. Und wie gesagt, es steht ja jedem nach unserem Plan auch weiterhin frei, die Impfvariante zu ziehen. Das wird ja niemand verboten. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied zur Vorgangsweise der österreichischen Bundesregierung. Noch einmal, erstens, er verhindert eine Vielzahl dieser Plan B von schweren Verläufen, von Hospitalisierungen, von Überlastungen der Intensivstation mit allen negativen Folgen, die da für die gesamte Gesellschaft, für das Wirtschaftsleben, die Arbeitsplätze etc. dranhängen, und er verhindert Todesopfer. Zweitens, dieser Plan B ist in Wahrheit eine Rückkehr zur Normalität im Bereich der Behandlung von Kranken. Das ist das, so wie man es auch immer gemacht hat. Man hat ja nur im Zusammenhang mit Covid alle Dinge auf den Kopf gestellt. Und vieles von dem, was über Jahre und Jahrzehnte bewährt gewesen ist, hat über Nacht nicht mehr gegolten. Das ist eine Rückkehr zur Normalität in der Behandlungsweise. Und der Arzt steht als Entscheidungsträger im Zentrum. Dieser Plan B ist drittens ein Plan, der Freiheit und Gesundheit miteinander kombiniert. Und das ist auch etwas ganz was Wesentliches und nicht beides gegeneinander ausspielt, so wie wir es gegenwärtig erleben. Der Zwang, der also jetzt herrscht, wird durch die Freiwilligkeit ersetzt. Und noch einmal, es kann sich jeder impfen lassen, es kann sich jeder über die Tests, die wir hier vorgesehen, hinaus jederzeit weiter testen lassen, mehrere Male am Tag, wenn er das will. Und wenn ihm das eine zusätzliche Sicherheit gibt, da spricht überhaupt nichts dagegen. Und viertens, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dieser Plan B, beendet die Spaltung der Gesellschaft. Es beendet dieses grausliche Gegeneinander, in das wir da hinein manövriert worden sind, von Seiten einer Bundesregierung, die offenbar mit dem Kopf durch die Wand will. Und es beendet die Spaltung der Gesellschaft und setzt dorthin, wo jetzt Angst und Panik herrschen, so etwas wie begründete Hoffnung und Zuversicht. Und deswegen werden wir nicht müde werden, diesen Plan B zu propagieren. Ich bin davon überzeugt, wir sollten heute beginnen, ihn umzusetzen und nicht erst morgen und übermorgen, denn jeder Tag, wo wir früher starten, ist ein gewonnener Tag für die Gesundheit der österreichischen Bevölkerung.